Ich lese euch den Predigttext, den ich für heute ausgewählt habe. Der steht im ersten Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 3 bis 5. Erste Buch Mose, auch Genesis genannt, Kapitel 4, die Verse 3 bis 5. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Liebe Gemeinde, Paläoanthropologie nennt man die Wissenschaft, die sich mit den Ursprüngen der Menschen beschäftigt. Also Paläoanthropologen graben nach alten Skeletten von sogenannten Frühmenschen, die vor 3 bis 4 Millionen Jahren gelebt haben. Oder, und an der Stelle formuliere ich so ein bisschen um, diese Zeitabschnitte 3 bis 4 Millionen Jahre, die sind für mich alle nur schwer denkbar und nachvollziehbar. Ich sage es also mal ein bisschen vorsichtiger. Forscher graben nach alten Skeletten von Frühmenschen, die vor 3 bis 4 Millionen Jahren gelebt haben sollen. In jener Phase, sagt die Paläoanthropologie, war der Körperbau von Menschen und Primaten, Primaten sind die Vorläufer der heutigen Menschenaffen, also der Körperbau, die Anatomie von frühen Menschen und Primaten war kaum zu unterscheiden. Und dennoch gibt es zwei eindeutige Hinweise, ob das, was da nun im Grab liegt, ein Tier ist oder ein früher Mensch. Und ich gebe euch mal einen Moment Bedenkzeit. Was könnten denn das für zwei Hinweise sein, die deutlich machen, ob da jetzt das Skelett eines Primaten, eines Vorläufers, eines Primaten oder tatsächlich das Skelett eines frühen Menschen liegt? Hat nichts mit der Anatomie zu tun. Mit dem Körperbau kann man es nicht festmachen. Ja. Grabbeigaben, genau. Und es gibt noch ein zweites. Zeichen von Feuer. Also, das ist das, worauf Paläoanthropologen, schweres Wort, besonders achten bei diesen Gräbern. Daran machen sie es fest, ob es das Grab eines frühen Menschen ist. Gibt es Hinweise auf Feuer? Und gibt es Grabbeigaben? Spuren von Gottesdienst, wie sie sagen, von gottesdienstlichen Handlungen. Gräbt man 4 Millionen Jahre alte Skelettreste aus und findet Grabbeigaben dabei, Schmuck, Lebensmittel, Symbole, Talismane, dann war das ein Mensch. Das bedeutet doch, liebe Gemeinde, wo das Leben geistliche, gottesdienstliche Spuren trägt, wo man offensichtlich über sich selbst hinausgedacht hat, auch über die Grenze des Todes hinausgedacht hat, da betreten wir die Menschheitsgeschichte. So sagen es die Forscher. Gottesdienstgesten, gottesdienstliche Verhaltensweisen sind so alt wie die Menschheit selbst. Das muss man nicht glauben. Das kann man schlicht und einfach ausgraben mit Hacke und Schaufel. Mit dieser Vorbemerkung komme ich nun zu unserem Predigttext. Dieser Text nimmt uns hinein in die Frühgeschichte der Menschheit, von der die Bibel auf ihre eigene und besondere Weise erzählt. Wem es nicht gleich aufgefallen ist, unser Predigttext antwortet auf die Frage, wer denn überhaupt das erste Erntedankfest gefeiert hat. Kain und Abel sind es gewesen, diese beiden zeitlosen Brüder. Sie wohnen nicht mehr im Garten Eden, schon ihre Eltern sind daraus vertrieben worden. Ein Theologe hat mal den Garten Eden als die Kinderstube der Menschheit bezeichnet. Kinderstube der Menschheit, eine schöne Umschreibung. Im Garten Eden war Gott immer mit dabei, in Höhe und in Reichweite. Es gab Vollversorgung, es gab Beaufsichtigung und Sorglosigkeit. Es herrschte eine paradiesische Nähe und Unmittelbarkeit zwischen Gott und den Menschen. So lange, bis die Menschen gegen Gott aufbegehrt haben. Die Folge ihrer Auflehnung war der Verlust der Nähe und der Unmittelbarkeit Gottes. Das ist gemeint, wenn die Bibel davon erzählt, dass Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben worden sind. Aber das Wissen von Gott ist ihnen geblieben und die Sehnsucht nach Gottes Nähe ist den Menschen geblieben. Und so feiern die Menschen von Beginn an Gottesdienste. Der allererste Gottesdienst, von dem nun die Bibel erzählt, ist ein Erntedank. Schauen wir uns den Text ein bisschen genauer an. Adam, das heißt wörtlich übersetzt Erdling, denn von der Adama, der Erde, dem Erdboden ist er genommen. Und seine Frau Eva, auf Hebräisch Chava, heißt so viel wie Lebensmutter. Sie beide haben zwei Söhne, Kain und Abel. Abel wurde ein Schäfer, heißt es in Vers 2, und Kain wurde wie sein Vater ein Oved Adama, so viel heißt wie ein Diener des Erdbodens, ein Landwirt, ein Bauer. Sie stehen auf eigenen Füßen, sie verdienen sich durch harte Arbeit ihren Lebensunterhalt, Vers 3 und 4. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Die erste Gottesdienstfeier war eine Art Erntedankritus. Vielleicht so ein erweitertes Tischgebet, bevor sie dann eben selbst die Früchte ihrer Arbeit genossen haben. Abel tut's als Schafhirte und er spendet etwas von seinem Viehbestand. Kain bringt Gaben von der Ernte seiner Früchte. Nehmen wir diese Geschichte, diese Lebenssituation in unser Leben hinein. Kain und Abel haben ihr erstes Geld verdient. Sie haben ihr Leben, ihr Berufsleben im Griff. Sie haben ihr Auskommen und sie haben das Bedürfnis, Gott ein Dankeschön darzubringen. Ich frage mich, frage auch euch, wie kommt der gesunde Menschenverstand auf solch eine Idee? Interessant ist zu sehen, was dort nicht genannt wird, was wir aber gerne immer als gegeben voraussetzen, weil wir selber so denken, beten ist bitten. Doch der erste Gottesdienst in der Bibel ist keine Bitte. Gott, ich brauche noch dies und das, bitte gib mir mehr. Nee. So hat der erste Gottesdienst nicht ausgesehen. Der erste Gottesdienst war auch kein Handel. Quasi Gott, ich leg dir hier mal etwas auf den Altar. Und du weißt ja, wie das gemeint ist, also wofür. Tu mir doch bitte den Gefallen und dann werde ich mich auch revanchieren. Der erste Gottesdienst war auch kein Stoßgebet in der Not. War auch keine Klage über die Schlechtigkeit der Welt oder was es sonst noch so zu beklagen gäbe. Der erste Gottesdienst war ein persönliches Dankeschön in Richtung Himmel. So erzählt es uns die Bibel. Also fragen wir noch einmal, was bringt den gesunden Menschenverstand auf solch eine Idee, Gott ein Dankeschön zu sagen? Wozu ernte Dank? Ein Ausleger weist mit einem schelmischen Augenzwinkern darauf hin, dass die beiden Junggesellen Kain und Abel nicht kochen konnten. Ein Tischgebet vor dem Ergebnis der ersten eigenen Kochversuche kann da nicht schaden. Segne, lieber Gott, was du uns beschert hast. Ich vermute mal, der Ausleger hatte so seine eigenen ersten Kochversuche vor Augen mit angebranntem Essen und Ravioli kalt aus der Dose, ja, werden da Erinnerungen wach, zumindest bei mir, ja. Ein Dankritus bei Tisch, ein zweiter Erklärungsversuch. Kain sitzt vor seinem Gemüseteller allein. Abel sitzt vor seinem Braten ebenfalls allein. Nein, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Es gilt gerade auch für das Essen und für die Mahlzeiten. Beobachtungen zeigen, dass oft die Tischmanieren leiden, wenn man immer allein ist beim Essen. Das Geschirr wird nicht mehr jedes Mal gespült. Mancher liest die Zeitung beim Essen, mancher sieht fern, mancher stützt den Arm auf. Mancher jagt mit dem Messer nach Fliegen, ist doch egal, es sieht ja keiner, ich bin ja doch allein. Dabei könnte und sollte die Mahlzeit doch ein kleines Dankfest sein. Wir könnten die Speise mit der gebotenen Dankbarkeit zu uns nehmen und auch mit ein wenig Ehrfurcht, denn etwas hat sein Leben dafür gegeben, eine Pflanze, ein Tier, dafür, dass wir leben und essen können. Mit Gott am Tisch wäre man ja schon mal zu zweit. Und zu zweit ist man weniger allein. Mit dem Gebet bitten Menschen Gott, sich zu ihnen zu setzen, eine gute Idee. In jedem Gottesdienst berühren sich Himmel und Erde. Gott und Menschen treten in Beziehung, verbünden sich, bestätigen ihre Verbindung zueinander. In unserer biblischen Erzählung gelingt das bei Abel gut und bei Kain geht das total daneben. Wer die Geschichte kennt, weiß, wie Kain danach komplett aus dem Gleichgewicht kommt. Er verliert die Fassung, mehr noch, er verliert komplett die Kontrolle. Als Gott, Vers 5, Kain und sein Opfer nicht gnädig ansah, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Das Hebräische bedeutet so viel wie, Kain verliert sein menschliches Gesicht, sein menschliches Antlitz. Darüber lohnt es sich weiter nachzudenken, das machen wir aber dann mal in einer anderen Predigt. Für heute beschränken wir uns auf die Frage, wozu ernte Dank? Vielleicht deshalb, weil Danken zur Brotvermehrung führt. Wer sich für etwas bedankt, wer andere an seiner Freude teilhaben lässt, hat mehr Genuss und mehr Freude an dem, was ihm zur Verfügung steht. Solches Anteilgeben halbiert nicht das, was man hat, sondern es verdoppelt das Glücksgefühl. Was ist schon ein gutes Schulzeugnis, wenn ich niemand habe, dem ich es zeigen kann und der mir danach sagt, hast du gut gemacht, Junge? Und was ist schon ein schöner Urlaub, wenn es niemanden gibt, von dem ich nachher meine Reiseerlebnisse erzählen kann? Das Gute vermehrt sich im Teilen, das Gute vermehrt sich im Danken. Ich frage noch ein letztes Mal, wozu ernte Dank? Von den Paläoanthropologen haben wir gelernt, dass die ersten Menschen sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie einen Gottesdank, ein Opfer mit in ihr Grab genommen haben. Sie haben mit der Ahnung oder mit der Gewissheit gelebt, dass sie nicht nur ihr eigenes Geschöpf sind, sondern dass sie sich jemandem verdanken. Sie verdanken sich ihren biologischen Eltern, aber dann ist da ja noch jemand. Einer, der ihnen täglich viele Lebensmöglichkeiten schickt. Einer, der Kraft schickt und Gesundheit, Kreativität und Geschick. Kain und Abel haben ihre Leistung gebracht, sie haben gesät, sie haben geerntet, sie haben die Herden auf die Weiden geführt, im Winter und in der Dürre. Aber sie klopfen sich dafür nicht allein auf die eigene Schulter. In ihrer eigenen Kraft und Leistung haben sie den gespürt, von dem alles Leben und alles Gelingen herkommt. Und sie haben die Größe besessen, Danke zu sagen. Gott sei Dank dafür. Als sich der Tisch unter der Ernte bog, nahmen sie ein Stück davon, einen symbolischen Teil vom Ganzen, legten es auf den Opferaltar, um zu zeigen, ja, ich weiß, womit das zusammenhängt. Sie stecken das Gute nicht einfach blind ein, sie nehmen es persönlich und sie antworten darauf mit Erntedank. Es war ihnen ein Bedürfnis und eine Ehre, etwas zurückzugeben von dem Ganzen. Dank hat den besonderen Effekt, Verspannung, Bitterkeit und Missmut lösen zu können. Seit wir Menschen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen haben, lagert sich beides in uns ein, das Gute und das Böse. Dank vermehrt die Erkenntnis des Guten, Undank vermehrt die Erkenntnis des Bösen. Nicht alle Menschen lieben es, dankbar zu sein. Nicht alle lieben es, in ihrer Trauer und in ihrer Erkenntnis des Bösen gestört zu werden. So mancher meidet deswegen den Gott sei Dank Gottesdienst. Womöglich haben sie die Sorge, sie würden heimatlos, wenn sie das Haus der Besorgtheiten und der Unzufriedenheiten verlassen müssten. Was bliebe von mir, schreibt ein Kolumnist, was bliebe von mir übrig, wenn meine Verspannungen und meine negativen Energien weg wären? Was bliebe von mir übrig? Ein Häufchen Frohsinn, schreibt er. Liebe Gemeinde, das ist es, was bleibt von dem, der weiß, Erntedank zu feiern. Ein Häufchen Frohsinn.